nochmal guten Morgen zusammen. Genau. Das Thema heute, zum vergangenen Mal, wo ich hier war, ist ein bisschen freudigeres. Letztes Mal haben wir uns das Leben vom Saul betrachtet. Ein Gesalbter Gottes, wie das Glaubensleben nach und nach abgeflacht ist und am Ende nichts mehr Rühmliches an seinem Leben zu finden war. Und heute möchten wir das Leben von David betrachten, wo Gott uns selber sagt, oder die Bibel uns Auskunft gibt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was macht David so besonders? Ist ein anderer Mensch? Ist er viel besser wie der Saul? Der Saul war natürlich schon, hat man vieles im Leben entdeckt, Widerspenstigkeit, ehrsüchtig, ruhelos. Hat viel Zeit damit verbracht, den David zu jagen. Er hatte Hass gehabt und hat oft versagt. Aber war der David ganz anders? Ich sage nein. David hat auch tiefe und schwere Schuld auf sich geladen in seinem Leben. So ganz am Anfang, wo über David geschrieben wird, im 1. Samuel 19, Verse 8 bis 14, wird berichtet, dass im Hause Davids eine Hausgötze war. Ein Teraphim. Der Saul hat wieder einen Anfall von Hass gehabt, wollte ihn in seinem Tempel oder in seinem Haus mit einem Speer zu Tode bringen. David ist ausgewichen, ist geflohen. Und dann hat er seine Wachen hinterhergeschickt und hat gesagt, stell das Haus. Ich will morgen hinziehen und ihn töten. Und seine Frau, die Tochter Sauls, die Michael, die sagte dann, du musst fliehen, ich sage es jetzt mit meinen Worten. Und hat ihn im Prinzip zur Flucht bewegt und hat dann in das Bett, wo der David geruht hat, der Hausgötze reingelegt. Und hat ein bisschen Wolle aufs Haar gemacht, dass es aussieht, als wäre er ein Mensch. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und in seinem Haus war Hausgötze. Wird nur so beiläufig erwähnt, dass die Frau Michael den Hausgötze ins Bett legt. Da wisst ihr alle, das ganz schwere Vergehen von David, sein Ehebruch, steht im 2. Samuel 11 und 12, wird davon berichtet, schlagen wir mal aus, da lesen wir einzelne Verse. Weiter Samuel 11, ab Vers 1 bis 5, lese auf Ende 5. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus, und sie verheerten das Land der Söhne Amnon und belagerten Rabbah. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah vom Dach aus eine Frau baden, die Frau aber war von sehr schönen Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und er sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück, und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. So in der heutigen Zeit wissen wir, und das erleben wir oft, und da können wir erkennen, dass Ehebruch immer Zerstörung mit sich bringt. Wie viele Ehen sind kaputt gegangen? Beziehungen vor Gott. Vor Gott durch Ehebruch. Was macht der David? Ein Mann nach Gottes Herzen. Er lässt sich für sein Auge verführen, lässt eine fremde Frau, Frau eines Knechts, herkommen. Und er schläft mit ihr. Und sie wird schwanger. Wenn man mal sieht, was in Mose darüber gesteht, in 3. Mose 20, Vers 10, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Das stand drauf. Tod. Das verübt der David. Aber man wisse die Geschichte, jeder hat die sicher schon gelesen, die ist ja hier nicht zu Ende. Der David darf weiterleben. Aber das Kind, bei Gottes Urteil, musste daraus sterben. Aber was macht der David? Er hat gesündigt, die Frau war schwanger. Jetzt müssen wir schauen, jetzt müssen wir Lösung her, ja, wie wir Menschen sind. Sagt er, holt Uriah, den Hethiter, aus dem Feld, aus dem Kampf. Er darf nach Hause, soll zu seiner Frau gehen. Aber Uriah wollte nicht. Er sagt, nein, solange wie Krieg ist, kann ich doch nicht in das Haus reingehen mit meiner Frau. Ich kann doch nicht zu meiner Frau liegen. So hat er nicht das Haus besucht, wo seine Frau war. Das hat natürlich David nicht gefallen. Hat ihn eingeladen, hat ihm zu trinken gegeben. Ein bisschen mehr zu trinken. So viel, dass er betrunken war. Er hat gehofft, jetzt geht er zu seiner Frau. Angetrunken. Aber Uriah, der Knecht Davids, was macht er? Er hat sich zu der Knechte gelegt. Er ist nicht nach Hause gegangen. Er hat gesagt, das kann ich nicht tun. Eine ganz gute Gesinnung eigentlich. Es gab nur noch den letzten Ausweg für David, um das Ganze vertuschen. Oder nicht zu vertuschen, sondern vielleicht in menschengelenkte Bahnen wieder zu bringen. Er sagt zu seinem Herr Obersten, schick ihn an vorderste Front in den Krieg. Das wurde auch gemacht und er wurde getötet. Auch der David hat schwere, schwere Schuld auf sich geladen. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, der Nathan sagt zu ihm, du hast dich erst an der Frau deines Nächsten vergangen, deines Untergebenen, und du hast den Hethiter, den Uriah, umgebracht. Alle Schuld lag auf David. Alle. Zu dem Ehebruch kam Mord. In seinem Haus danach hat er Amnon sich an seine Halbschwester vergangen. Auch da hat David eigentlich vor Gott versagt. Er hat sich an der Tamar vergangen und normalerweise hätte David handeln müssen. Auch da sagt uns das Gesetz in der Mosebücher, was da geschehen sollte. Der Bruder hat die Schwester missbraucht. Es war ein Halbgeschwister. Aber trotzdem sagt uns die Bibel, 3. Mose 20, 17, da stehen, also im 3. Mose 20, da stehen ganz viele Gesetze der Unzucht. Es ist lohnenswert zu lesen. Und wenn ein Mann seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters, also die Tochter seines Vaters, und das war sie, oder die Tochter seiner Mutter, und er sieht ihre Blöße und sie sieht seine Blöße, das ist eine Schande und sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der Kinder ihres Volkes. Auch darauf stand Tod. Aber David hat es nicht übers Herz gebracht, als Herrscher, das zu tun. Es geht dann weiter, man könnte noch die Volkszählung anbringen. Und wenn man ganz genau liest, findet man sicher noch das eine oder andere. Und jetzt die Frage, war David ein besserer Mensch? Wie der Saul? Nein. Und wenn wir uns betrachten, sind wir auch keine besseren Menschen. Wir sind der gleiche Mensch, aus dem gleichen Fleisch und haben gleiche Probleme. Das Problem der Sünde haben wir alle. Das hat der Saul gehabt, das hat der David und nehmen wir uns jetzt ganz klar mal, haben wir. Es geht nur darum, wie wir damit umgehen. Und wenn wir jetzt mal diese Sünde, wo der Mensch schnell fällt, sind ja ganz unterschiedlich. Sind bei Frauen sicher ein bisschen anders wie bei Männern. Und bei den Männern und bei der Frau untereinander nochmal anders. Das ist differenziert. Jeder hat ein bisschen seine Schwäche, jeder hat auch ein bisschen seine Stärke, aber Stärke schützt nicht. Die, die sich oft stark fühlen in der Sache, da kann man auch zu Fall kommen. Da gibt es Ehrsucht. Wie viel? Also der Saul war ehrsüchtig. Das war ihm wichtig. Stolz. Macht. Aber betrachte es mal von selber. Wer von uns hat es nicht gern, wenn er geerbt wird? Um diese Jahreszeit sind ganz viele so Ehrungen. Also im Spätjahr, im Jahr für besondere Dienste, im Soziale und das und jenes. Und da werden die Menschen dann vorgestellt, was sie Gutes getan haben. Und so schnell wächst der Stolz drauf. Stolz draus. Ist ja schön. Aber wir können nur mit dem dienen, was uns gegeben worden ist. Aus mir raus kann ich nichts bringen. Das Problem mit der Sünde von Ausschweifungen. Wie viel Festlichkeit findet jetzt im Spätjahr statt, wenn es draußen früher dunkel wird, die Leute ziehen sich zurück. Gestern war bei uns im Ort, Theater vom Sportverein. Ich will nicht wissen, wie viel Ausschweifung das da war. Ich will das nicht bewerten, aber das geht so schnell. Das heißt nicht, man darf nicht zusammenkommen. Aber es ist ein ganz schmaler Grat, wo dieses Feiern in Ausschweifung überschwappt. Unzucht, wenn wir uns umschauen, um uns herum, und man muss manchmal gar nicht weit schauen. Da ist Unzucht manchmal ganz nah. Wenn man das dritte Moses liest, das Kapitel 20, da sieht man mal, was da Gott als Unzucht sieht. Es war zwar Altes Testament, aber es ist der gleiche Gott. Da müssen wir uns nichts vormachen. Sein Blick hat sich da nicht geändert. Zauberei, Okkultismus, wie verbreitet ist das? Sternzeichen lesen, ist ja nicht so schlimm. Karten legen, ich gehe jetzt mal nicht so unter Gläubigen aus, aber es sind alles Thema, Dinge, die der Mensch zur Sünde zieht. Was sagt uns die Bibel zum Menschen? Römer 3, ab Vers 12 bis 20. Wenn man die Worte mal liest und sich ganz einfach wirklich mal im Gehör richtig zu Herzen nimmt, dann erschrecke mir, was da steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Wieperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und des Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir Menschen tendieren oft dazu, so schnell sage, der ist gut und der ist böse. Aber wir sind alle gleich. Im gleichen Fleisch. Kein Saul, kein David, kein Jürgen ist gut. Aber was war der Unterschied? Was war der Unterschied zwischen Saul, der von Gott verworfen worden ist, und David, den Gott ein Mann nach seinem Herzen nannte? Diese Punkte möchte ich heute mal betrachten, weil das ist das Wesentliche für uns. Ich habe festgestellt, Saul, David, wir sind alle aus dem gleichen Fleisch. Alle. Aber was ist der Unterschied? Und ich glaube, das muss für uns im Leben wichtig sein, dieser Unterschied. Der David hat immer wieder Gott gesucht. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und er hat sich in ihn geborgen und gestärkt. Wenn David in schwierige Lebenssituationen kam, hat er Gott angerufen. Die Psalmen sind voll. Aber auch im Samuel können wir es mal lesen. Samuel, 1. Samuel 30, Vers 6. Der David war zurückgekommen in seinen Heimatort und die Frau und die Kinder und die Knechte waren alle verschleppt und das Volk, die Krieger, die mit ihm zogen haben, die waren schon sehr aufgebracht. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zum Priester Abiathar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn, soll ich dieses Schar nachjagen, werde ich es einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr auch nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Stellt euch mal vor, ihr werdet Davids Situation. Und da wäre Kämpfer, das Volk, das mit ihm ausgezogen ist. Und die wollen ihn steinigen. Die Rede drüber, ihn zu steinigen. David verliert da kein Wort drüber. Er wendet den Blick von diesem Volk ab. Er schaut da gar nicht hin und schaut zu Gott. Er schaut zu Gott. Das ist der Unterschied zwischen Saul und zwischen David. David schaut zu Gott und sagt, da suche ich Hilfe. Da will ich mich stärken. Und Gott schenkt ihm Friede und Gewissheit. Ich bin überzeugt, dass der David sich weniger Angst gehabt hat um sein Leben, wie um das, dass er falsch handelt. Er war sich nicht sicher, ob er nachjagen soll. Luftwaffe Verstärkung holen. Man wisse es nicht, was in ihm vorging. Aber ihm war es richtig, wichtig, richtig zu handeln. Und da hat er sich Gott zugewandt. Und da stand Erfolg, was ihn steinigen wollte. Da müssen wir uns prüfen, wie reagieren wir, wenn wir in Nöte sind. Versuchen wir uns aus dieser Not eigenhändig mit aller Macht zu befreien? Oder wenden wir uns ganz Gott zu? Ganz. Mit ganzem Herzen. Ich möchte euch da in unserem Nachbarort, also zur Kriegszeit, Leipferdingen, mal Garnison, das war die letzte Kriegstage, mit Panzer und Abwehrgeschütze Richtung Aulfingen, wo ich wohne, gekommen, und dann wollte die am nächsten Tag Richtung Leipferdingen, das ist eine Höhe, das ist ein alter Postweg, das sieht man viele Kilometer weit, wirklich viele, viele Kilometer weit, da hätte die müssen Stellung beziehen, zum der Feind noch im Prinzip in den letzten Tagen abzuwehren. Und die Menschen in Leipferdingen haben gewusst, wenn die da einziehen, dann wären wir komplett zerbombt. Sind ja abends in die Kirche und habe die Nacht gebetet. Und habe gesagt, bewahre uns davor. Habe Gelübde gemacht, so viel ich weiß, wird es bis heute eingehalten, dass ich sich einmal zum Gedenken darin wieder Gott danke. Und es war auch so, Gott hat ihr Gebet erhört. Hat ihre Not erhört. Am nächsten Tag hat dieser Kommandant die ganze Einheit abgezogen, ist dann Richtung Achdorf runtergezogen, da sind sie dann ausgebombt worden. Aber er hat sich dem Befehl widersetzt. Gibt es auch ein Buch drüber. Aber das Volk da hat eigentlich das Richtige gemacht. Sie hat sich Gott zugewandt. Gott zugewandt. Und soviel ich weiß, wird es bis heute gemacht, dass sie sich treffen zum Gebet, da, zum Dank. Beeindruckend. Wie hat es der Saul gemacht? Saul, lesen wir das. 1. Samuel 13, 11. Saul war auch in Bedrängnis. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass sich das Volk zerstreute und mich verließ und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon im Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen, nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht besänftigt. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hat eigenmächtig gehandelt. Er hat gesehen, wie sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht, wie die Philister kommen. Samuel war noch nicht da. Jetzt muss ich handeln. Er hat sich auf dem falschen Weg versucht, Gott zuzuwenden. Der David hat es richtig gemacht. Blick abgewandt von der Not und zu Gott. In Gott sich gestärkt. Wer von uns kennt die Nöte in seinem Leben? Jeder seine eigene. Es gibt immer Nöte. Ich habe vorhin erzählt, vom Nico Jean, darum gebetet haben wir, der Familie vom Bayer. Es gibt immer Nöte. Wo wenden wir uns hin in tiefer Not? Zu Menschen handeln wir selber? Oder wenden wir uns zu Gott? Der David hat, würde ich behaupten, das vorbildlich gemacht. Er hat sich immer und immer wieder Gott zugewandt. Und da sieht man, was für enge Beziehung er zu Gott gehabt hat. Es war nicht irgendjemand Abstraktes. Nein, das war was Lebendiges. Was ist noch ein weiterer Unterschied? Geltungssucht. Vorhin schon kurz erwähnt, Der Saul war eher geltungssüchtig. Und David war das nicht wichtig. Ich lese aus 1. Samuel 17, die Verse 45 bis 47. Ganz bekannte Stelle. Ich denke, das kennt jeder von schon vielmal gelesen oder gehört. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögel unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat, und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. David hat alle Ehre Gott gegeben. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Ich bin nur der Diener. Des Gottes der Schlachtreihen Israel. Er ist es. Heute wird dich der Herr mir überantworten. Nicht ich, David, habe dein Schicksal bestimmt, sondern der Herr, Gott selbst. War beim Saul anders. Der hat sich nach dem Sieg ein Siegeszeichen aufgestellt. Ich lese vor, es ist nur ein Vers, 1. Samuel 15, Vers 12. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet: Saul ist nach Karmel gekommen, und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet. Und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgekommen. Er hat sich ein Siegeszeichen aufgerichtet. Er wollte zeigen, ich habe gesiegt. Der David hat aufgezeigt, der Herr hat. Gott hat. Wie wichtig ist es in unserem Leben zu sagen, ich habe. Wie oft können wir uns dabei erwischen, wenn wir dieses Wort verwenden? Denkt mal drüber nach. Ich versuche auch selber drüber nachzudenken. Wie schnell sage ich mir, ich habe, anstatt zu sagen, Gott hat mir geholfen, dass ich es machen durfte. Alle Ehre Gott. Und auch da sieht man wieder, wie der David gelebt hat. Nicht ich, sondern er. Noch deutlicher wird das, als eigentlich schon das Königsreich von Saul fast ganz weggerissen worden ist. Ein paar Verse weiter in Vers 30, auch 1. Samuel 15, 30. Saul aber sprach: Ich habe gesündigt. Da sagte er sogar noch: Ich habe gesündigt. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Ich habe gesündigt, ja, aber das war gar nicht der Inhalt, was Saul sagen wollte. Es ging ihm darum, geehrt zu werden. Das sagt er zum Samuel. Geh hin und ehre mich vor den Ältesten meines Volkes. Wo der David gesündigt hat mit der Bathseba. Da hat er gesagt, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Das war ihm bewusst. Er hat es bereut. Er hat Buße getan. Er hat sich gedemütigt. Aber der Saul, ich habe gesündigt, ja, habe ich. Aber ehre mich doch. Das war ihm so wichtig. Diese Ehrsucht, dieses Was-Sein, das ist in uns, gerade in den Männern, oft so vertreten. Ich glaube, die Männer wissen, was ich anspreche. Man wolle ja was sein. ist für uns das Ansehen, unser eigenes Ansehen, absolut unwichtig. Absolut unwichtig. Wie hat der David sich verhalten, als die Bundeslade zurückkam? Er hat getanzt mit Freude vor ihr her und hat gespielt. Und seine Frau hat ihn deswegen verachtet, die Michael. Sie wurde dann auch bestraft. Aber im David war sein Anseher wieder, wirkt aufs Volk ganz egal. Seine Freude war im Herzen und er wollte mit ganzer Freude danken. Und wenn der Einzelne vielleicht im Volk war, die über ihn gespottet haben, vielleicht waren die da. Seine Frau war da, die hat gespottet über ihn. Das war ihm egal. Ist es uns auch egal? Das ist der Unterschied zwischen Saul und David. Und jetzt kommen auch immer wieder Entscheidungen. Möchte man mehr David sein oder legen wir mehr Wert auf unser Ansehen? Der David, sage ich mal, hat dieses Wunsch nicht gehabt, in seinem Herzen großes Ansehen zu haben. Aber wer hat noch Angst gehabt, verraten oder mit angeklagt zu werden? Wir kennen es vom Neuen Testament, der Petrus. Dreimal hat er ihn verleugnet, der Herr Jesus, dreimal. Aber auch da können wir was sehen. Danach weinte er bitterlich. Er weinte bitterlich. Und das ist das Kostbare dran. Er hat erkannt, dass er falsch gehandelt hat. Er weinte bitterlich, er hat es bereut. Und dieses Bereuen treibt ihn dann zu Jesus und ihm dann vollständig zu dienen. Ich würde fast behaupten, er hat es gebraucht, zu erkennen, wer er ist, dass er schwach ist. Und erst dann konnte Gott wirklich das nachher im Ende in ihm so fortführen, wie es dann kam. Er war zubereitet. Noch ein Unterschied, ein wichtiger Unterschied. David nennt Sünde beim Namen, er bekennt Sünde. Wir haben das vorhin schon gelesen, Davids Ehebruch mit der Bathsheba. Und da lesen wir mal, 2. Samuel 12, Verse 12 bis 14. Da sagt der Nathan zu ihm, denn du hast es im Verborgenen getan, ich aber werde dies tun, vor ganz Israel und vor der Sonne. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben, nur weil du den Feind des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, an der dir geboren ist, sterben. So wunderbar. Nicht, dass er gesündigt hat. Nein, so wunderbar, dass der David so sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und immer erst einmal gegen Gott. Eigentlich hat er, würde man als Menschen sagen, als ich an der Frau vergangen, der Mann ist deswegen getötet. Ja, aber das ist alles in zweiter Rangordnung. In erster Ordnung hat er gegen den Herrn gesündigt. Und er sucht auch gar keine Ausrede. Und er bereut es. Er bereut es. Er tut Buße. Er hatte gehofft, dass sein Kind noch am Leben bleibt, gefastet, sich seine Kleidung vom zerrissen. Ich glaube noch, weiß nicht, ob er sich Asche, muss nochmal nachlesen aufs Haupt, weiß nicht, dürfte selber nachlesen. Er hat gehandelt und gestanden. Der Unterschied zum Saul, als er das Banngebot an Amalek missachtet hat, da sagt er, ja, ich habe doch das Banngebot gemacht. Ich habe Amalek mitgenommen. Hat er ihn mitgenommen, aber er hätte ihn töten müssen. Und das Volk hat die besten Rinder und Tiere mitgenommen, um sie, und das ist auch interessant, deinem Gott, steht da, das Richtige. Es steht da, ich lese mal vor, aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder und das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, du sprichst ja gar nicht mehr von seinem Gott, in Gilgang zu opfern. Er redet sich raus. Der David hat es auch nicht rausgeredet. Er hat erkannt, das ist Gottes Ordnung und ich habe gesündigt. Aber der Saul verwendet ein Wort, aber, gefährliches Wort. Kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Wenn Gott aber sagt, dann ist es meistens besser, wie wenn es mir sage. Was antwortete Samuel, weil er nicht gehorcht hat? Er sagt, Widerspenstigkeit ist eine Sünde, wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du die Worte des Herrn nicht gehorcht hast, ich sage es aus meinem Kopf raus, wird das Königreich oder die Königsherrschaft entrissen. Aber da sieht man mal diesen Stellenwert. Im Saul ging es nur darum, seine Schuld ein bisschen kleiner zu machen, wie sie ist. Mir ist dann klar geworden in der Vorbereitung, dass nochmal bewusst wurde, der Saul hat gar nicht erkannt, wie wichtig Gott der Gehorsam ist. Und der David hat es wohl erkannt. Ihm war der Gehorsam und die Treue ganz wichtig. Und wenn wir dann im Neuen Testament lesen, was da steht, Johannes 14, 21, wer meine Gebote hält, hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Der Gehorsam ist ein Ausdruck der Liebe, die David Gott gegenüber lebt. Natürlich hat er gesündigt. Können wir auch lesen. Aber es lag ihm am Herzen und er hat erkannt, dass er da ungehorsam war. Und da müssen wir uns auch ganz immer wieder fragen, nehmen wir die Sünden in unserem Leben auch als Christen immer wieder so klar beim Namen. Ganz deutlich. Ich meine, diese Auswirkungen, wie sie beim David waren, es war ja wirklich eine Tragödie. Die ganze Familie danach hat gelitten. Ich glaube, da gab es keine in der Familie, wo davor nachher nicht. Das Schwert wurde nicht mal vom Hause genommen im Prinzip. Oftmals hat ja Sünde nicht so direkte Auswirkungen in unserem Leben. Wir merken das nicht gleich. Der David hat es gleich gemerkt, einen Tag oder ein paar Tage später war sein Sohn tot. Es war unmittelbare Folge. Diese unmittelbare Folge, die sehen wir oft gar nicht. Die Folge gibt es, wissen wir alle. Aber sind wir so sensibel auf Sünde, dass wir sie immer wieder beim Namen nennen und im Herrn hinlegen? Ganz sensibel. Ich habe gesündigt, ich habe gefehlt. Er ist gnädig, er reinigt alles die Sünde, wo wir nicht erkennen. Aber je mehr wir Gottes Wort lesen, umso mehr erkennen wir noch diese kleinen Füchse. diese Dinge, die wir vielleicht nicht so schnell erkennen. Ich möchte jetzt zurück nochmal, und wenn wir jetzt den David betrachten, wir können immer verstehen, warum das Gott sagt, ein Mann nach Gottes Herzen. Der David war ein Mann nach Gottes Herzen, nicht weil er der perfekte Mensch war, der nicht gesündigt hat, immer im Gehorsam gelebt hat. Nein. Er war ein Mann nach Gottes Herzen, weil er ganz enge Beziehung zu Gott gepflegt hat. Eine lebendige Beziehung. Und David war gottesfürchtig. Und diese Gottesfürchtigkeit hat ihn zur Treue bewegt. Er war treu. Er hat auch nicht gegen das Saul die Hand angelegt. Er hat gesagt, das ist nicht meine Aufgabe. Das macht Gott zum richtigen Zeitpunkt. Wie oft würde man gern irgendwo eingreifen, wenn es uns nicht gefällt? Vielleicht gerade nicht mit Mord, aber man würde gern eingreifen in manche unangenehme Situationen. Als er verflucht wurde und mit Steinen beworfen wurde, ist vom Schimmi als König, was sagt er? Vielleicht hat ihm Gott im Schimmi aufgetragen, gegen mich zu fluchen. Nur wollte ja seine Heeresleute im Schimmi den Kopf abbauen. Nein, nein. Wenn es Gott ihm aufgetragen hat, dann soll er das tun. Er war gottesfürchtig, er hat Angst gehabt von Gott auch. Angst, dass er falsch handelt. Es war ihm wichtig, immer wieder den Willen Gottes zu leben. Wie können wir das? Nur wenn wir ihn ganz gut kennenlernen. Also wenn ich in der Ehe nicht weiß, was meine Frau gern will, dann kann ich ihr oft nur das Falsche geben. Und wenn sie nicht weiß, was mir wichtig ist, dann wird sie mir das auch nicht geben können. Das ist die kleinste Beziehung oder die Keimzelle auf Erde. Aber wie ist es mit Gott? Wenn ich nicht weiß, was Gottes Wort mir sagt, wie soll ich mich danach richten? Wie soll ich mich danach richten? Wenn ich darin lese, dann weiß ich, so hat es Gott für uns festgelegt. Und der David, das war ihm wichtig. Er hat nicht immer jede Prüfung bestanden. Das ist auch nicht die Frage. Und er musste auch lernen. Er musste lernen, dass man vor Gott auch nichts verheimlichen konnte. Er hat es so ähnlich probiert wie der Jona, mit der Sünde. Der Jona hat sich halt anders verstecken wollen, vor seinem Dienst. Und David hat gedacht, er versteckt ein bisschen die Sünde. Das musste er auch lernen. Er hat es gelernt. Er hat seine Sünde erkannt und war bußbereit. Und er hat sich Gottes gerechtem Urteil unterworfen. In den Psalmen können wir das auch, wenn wir sie lesen, wie er ihn doch immer wieder als gerecht darstellt. Er suchte Gott, er war demütig, er liebte Gott. Und die Liebe hat sich auch im Gehorsam umgesetzt, gezeigt. Er lebte in einer lebendigen Beziehung. Jetzt haben wir zwei Leben betrachtet. Einmal vom Saul, eingesetzt als König, und einmal von David, eingesetzt als König über Israel. Das können wir für uns das Beste raussuchen. Eins haben wir schon festgestellt, ein Leben ohne Sünde wird es nicht geben. Der, wo sich das sagt, ich sündige nicht mehr, der wird recht schnell ernüchtert sein. Aber es geht auch nicht darum. Natürlich sollte es immer unser Vorsatz sein, nicht so zu handeln, dass es Gott vor Gott Sünde ist. Es geht aber darum, dass wir unsere Schwachheit, unsere Sünde vor ihm bekennen. Vor ihm bekennen. Und das macht der David so wertvoll. Es macht ihn so wertvoll, dass Gott über ihn sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Und er bleibt nicht liegen, wenn er gefallen ist. Er steht wieder auf, er lässt sich wieder aufrichten von Gott. Er war ein treuer Nachfolger in aller Schwachheit. Aber wir wissen auch aus dem Wort, in den Schwachen kann Gott am meisten wirken. Daran möchten wir uns auch stärken, auch die nächste Woche. Das ist nicht die typische Adventspredigt heute oder Andacht. Aber ich glaube, ganz wichtig, um sich immer wieder auszurichten, sage auch, wenn ich schwach bin und alles so annehme, kann Gott in mir wirken. Und das hat David getan. Er hat es immer wieder Gott hingelegt. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, so möchte ich dir auch meine persönliche, aber auch unsere aller Schwachheit hinlegen. Mit dem Wissen, ja, dass du dann auch in uns stark sein kannst. Ja, und wir müssen auch demütig und wollen auch demütig vor dich kommen und dich bitten, Herr, und im Klaren zu sein darüber, dass wir ohne deine Hilfe nichts bewirken können. Ja, und dass auch alle Ehre dir gehört, nicht uns. Und dass wir auch letztendlich hier sind, um dir zu dienen. Ja, aber auch du hast uns durch deinem Sohn gedient, dem du ihn hingegeben hast, dass wir wieder leben dürfen. Ja, und wieder zurückkommen in die Ordnung, dass wir durch unser Leben dich anbeten dürfen. Dir sei Dank. Amen.
Amen.
Wie schön, wenn Gott das über unser Leben sagen kann, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Lasst uns das mitnehmen und lernen von David, ein bußfertiges Herz zu haben, über die eigene Sünde betrübt und immer die Nähe zu Gott zu suchen. Mir sind die Worte von John Piper eingefallen, dem amerikanischen Prediger, der gesagt hat, Gott ist am meisten in uns verherrlicht, wenn all unsere Erfüllung in ihm liegt. Vielen Dank, Jürgen, für deine Botschaft. Wir wollen das mitnehmen und möchte euch Gott anbefehlen für den Tag, für die Woche. Bis zum Wiedersehen. Und wir singen gemeinsam das letzte Lied für heute. 275, Gott hat uns nicht vergessen. Nummer 275.